Hallo und herzlich willkommen zum Unstoppable Together Podcast, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir befinden uns mitten in Folge Nummer 2 zum Thema Selbstorganisation im Team oder zu Selbstorganisation in der Organisation. Ich habe den Kai neben mir sitzen. Wir hatten letzte Woche ganz spontan entschieden, einen Zweiteiler daraus zu machen. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann schaut jetzt mal in die Shownotes rein, weil es macht total Sinn, erstmal die ganzen Basics, die wir besprochen haben, und den Kai vor allem auch mal kennenzulernen. Da hat er sich ausführlich vorgestellt, auch über sein Buch schon ein bisschen gesprochen, dass er gerade hier in die Kamera hält. Also falls ihr uns gerade per Audio zuhört, auf YouTube könnt ihr uns auch einmal sehen und auch das Buch, was er gerade hochgehalten hat. Hört euch auf jeden Fall Folge 1 nochmal an. Und ja, wir steigen direkt ein in das Thema, wo wir letzte Woche aufgehört haben. War ja gerade Halloween dazwischen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tage frei gehabt und die Zeit ein bisschen genossen. Wir sprechen jetzt auf jeden Fall davon, wie wir das, was wir letzte Woche hatten. Also wir haben über die Grundvoraussetzung von Teams gesprochen. Wir haben über die Grundvoraussetzung von Organisationen gesprochen, also wie Selbstorganisation auch wirksam sein kann. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, auch in so eine Transformation reinzukommen, weil ich glaube, viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen werden aus einer Organisation kommen, die vielleicht noch nicht so selbstorganisiert ist, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt werde ich dich mal so ein bisschen challengen und sagen, okay, wir kommen jetzt aus einem ganz klassischen hierarchischen Modell, wir haben gar keine Selbstorganisation und jetzt wollen wir mal loslegen. Und das Ziel ist, also natürlich nicht der Selbstzweck, aber wir haben entschieden oder herausgefunden, dass Selbstorganisation für uns ein sehr wichtiges Thema ist, um eben die Geschwindigkeit am Markt einzugehen, die Kunden fordern es irgendwie ein, die Teams fordern es ein. Wir brauchen es für Entscheidungsfindung und haben jetzt beschlossen, dass wir das Thema einmal ausprobieren wollen, ob es uns denn wirklich voranbringt. Und jetzt kommt die Challenge mit dir. Jetzt werden wir das einmal sozusagen durchgehen, wie du das ja auch lange als Berater getan hast. Wie wir denn überhaupt anfangen können? Wie kommen wir da hin? Welche Befindlichkeiten gibt es vielleicht auch in diesem ganzen Prozess? Wie viele Stolpersteine gibt es? Was muss ich dabei bedenken? Wie treffe ich denn auch in Zukunft dann Entscheidungen bei selbstorganisierten Teams, die ich vielleicht vorher anders getroffen habe? Vielleicht Einzelpersonenentscheidungen, jetzt muss ich plötzlich Teamentscheidungen treffen. Wie komme ich denn da hin? Und so weiter. Das werden jetzt alles Themen sein, die wir heute hier in dieser Folge besprechen. Ja, danke auf jeden Fall, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, die Folge,
danke, dass ich zurückkommen durfte.
Die Folge mit mir durchzugehen. Also, Transformation. Wir starten. Wir sind an dem Punkt, dass wir gemeinsam beschlossen haben, also die komplette Organisation beschlossen haben, es war keine reine Managemententscheidung, dass wir jetzt Selbstorganisation vorantreiben wollen. Das heißt, wir haben schon mal eine gute Grundvoraussetzung, eine gute Grundbasis. Alle sind aligned, alle haben Bock, alle wollen loslegen. So, was machen wir?
Tatsächlich, wenn alle sich einig sind, dass man das machen will, dann wäre das eine sehr, sehr gute Basis, die ich, glaube ich, auch noch nie so in der Form gesehen habe.
Gut, dann gehen wir einen Schritt zurück.
Da gibt es typischerweise sehr unterschiedliche Ansichten darüber, ob man das machen sollte. Für mich ist die erste Frage tatsächlich, wozu? Also was verspricht man sich davon? Ne? Ich glaube, wir führen jetzt so langsam so ein paar Ideen aus der ersten Folge auch zusammen. Da haben wir auch schon über das Wozu gesprochen. Also was verspricht man sich davon? Und ich glaube, es ist wichtig, da auch mit realistischen Erwartungen reinzugehen, weil gerade jetzt auch, und da muss ich meine Beraterkolleginnen und Kollegen auch ein bisschen in die Verantwortung nehmen, wenn man am Markt rumläuft und den Leuten erzählt, mit agilen, selbstorganisierten Teams kriegt ihr doppelt so viel Arbeit in der Hälfte der Zeit geschafft, da tut man den Menschen nicht unbedingt einen Gefallen mit. Weder denen, die das hören, noch denjenigen, die es hinterher ausbaden müssen. Selbstorganisation in Teams, dezentrale, lokale Entscheidungen, das hat Vorteile, das hat auch einen Preis. Ich glaube, beides lohnt sich vorher zu verstehen und dann kann man für sich abwägen, ist das tatsächlich das, was wir erreichen wollen. Wenn wir ganz kurz reingehen sollen, Vorteile, die ich ganz klar erlebe, die ich in meinen bisherigen Unternehmen erlebt habe, die ich auch bei Seibert erlebe, ist ein wahnsinnig hohes Engagement des Einzelnen. Mhm. Also ein Energielevel, ein Anspruch zu gestalten, zu bewegen, Entscheidungen zu treffen, in Führung zu gehen, auch wenn man nicht unbedingt eine formale Führungsrolle innehat und so. Das sehe ich sehr, sehr stark als Vorteil davon. Ob man schneller wird, kann man, glaube ich, schon hinterfragen, weil Selbstorganisation ist vor allem sehr kommunikationsintensiv. Da müssen sehr viele Leute sehr häufig sehr viel miteinander sprechen. Auch das muss man erstmal hinbekommen. Entscheidungsfindung wird in der Gruppe nicht unbedingt einfacher, als wenn das einzelne Personen tun. Und wenn es zum Beispiel nur darum geht, schneller am Markt agieren zu können, das kann man auch anders lösen. Dann kann man auch einfach sagen, irgendwie man dezentralisiert diese Richtungsentscheidungen und sagt, wir haben da irgendwo im Kundenkontext jemand, der sehr große Entscheidungsmacht hat und der im Zweifelsfall auch Prioritäten einfach ändern kann. Und die zentrale Organisation hält sich ein Stück weit zurück. Also das wäre auch ein Weg, dahin zu kommen. Aber wie gesagt, es hat eben auch ganz klare Vorteile. Und gerade wenn einem dieses, wir wollen, dass die Leute mit anpacken, wir wollen, dass sie sich gemeinsam verantwortlich fühlen, das ist schon, glaube ich, ein ganz guter Grund, es zu tun.
Trotzdem Nummer eins, wenn du mal so Gatekeeper-mäßig erstmal das Why hinterfragen. Warum machen wir das? Macht das wirklich Sinn, das zu tun? Ist das vielleicht nicht nur, weil es schön klingt und gerade der Trend ist oder weil der Berater, die Beraterin das gesagt hat, sondern bringt mir das wirklich etwas? Und habe ich auch wirklich Bock da drauf? Ne? Weil am Ende müssen ja auch alle mitmachen und alle Leute müssen auch selbstorganisiert, also vielleicht nicht alle, aber viele müssen selbstorganisiert arbeiten wollen. Ich weiß selbst bei Cyber, als wir angefangen haben, agil zu werden vor etlichen Jahren, haben auch Leute gekündigt, weil sie gesagt haben, da habe ich keinen Bock drauf, ich möchte anders arbeiten. Und jede Evaluationsstufe, die wir auch hier in der Selbstorganisation getätigt haben, hin auch zur Kreisorganisation, haben uns immer wieder auch Leute verlassen, die gesagt haben, okay, diese Art Zusammenarbeit ist jetzt nichts mehr für mich, ich möchte anders arbeiten. Und das muss man auch zum Beispiel als Organisation aushalten, dass eben nicht jeder diese Reise mitgeht und auch nicht jeder für diese Art Arbeitsform, die man dann gestaltet, auch passt. Da muss man zum einen akzeptieren, dass Leute gehen. Man muss aber vielleicht akzeptieren, dass man auch im Hiring dann nur Leute einstellt, die eben halt auf diese Methodik dann auch passen und ich eben nicht nur nach Skills hiren kann, sondern eben halt auch nach dieser Form. Das ist auf jeden Fall erstmal eine sehr starke Grundvoraussetzung, die ich brauche, damit das Ganze funktioniert. Was muss ich dann machen?
Ich würde jetzt mal so eine Situation annehmen. Wir haben ein Team, die zumindest mal eine Bereitschaft erklärt haben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und du bist jetzt ausgegangen von, wir haben eine bestehende Organisation, wir fangen nicht auf der grünen Wiese an. Dann wird es ja wahrscheinlich bisher irgendwelche Führungskräfte oder Führungsrollen, Teamleitungen, wie auch immer sie heißen, geben, die bisher die Entscheidungen getroffen haben oder die bei denen bisher die Verantwortung lag. Da geht es also jetzt darum, dass man Verantwortung von einer Person, von einer Rolle auf mehrere Schultern verteilt. Wir hatten in der ersten Folge schon, also letzte Woche schon besprochen, dass das wichtig ist, dass man das im Dialog tut. Ne? Verantwortung kann nicht rübergeworfen werden, die wird immer übergeben. Das heißt, jemand muss sie abgeben wollen, jemand muss sie aber auch annehmen wollen. Und ich glaube, da ist es dann wichtig, auch tatsächlich zu unterscheiden, in welchen Bereichen übernimmt denn das Team mehr Verantwortung. In der letzten Firma, wo ich war, bei Chili and Change, haben wir ein Werkzeug entwickelt, was sich Shared Leadership Compass nennt, was dabei so ein bisschen unterstützen sollte. Also das hat einfach quasi so 21 Führungsfunktionen, heißen sie in dem Modell, also verschiedene Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel Aufgabenplanung, interne Meeting-Moderation, Repräsentation nach außen, sowas wie, ne, also diese typischen Verantwortlichkeiten, die vielleicht bei einer Führungskraft liegen könnten. Und da kann man sich davor setzen und kann sagen, so liebe Führungskraft, so liebes Team, in welchem Bereich wollt ihr denn Verantwortung abgeben? Und wie viel von dieser Verantwortung wollt ihr abgeben? Und da gibt es wahrscheinlich Bereiche, wo das Team relativ schnell Verantwortung übernehmen kann. Also was typischerweise eigentlich ganz gut funktioniert, wo die meisten Teams sich auch mit wohlfühlen, ist sowas wie, wir organisieren unsere internen Aufgaben selbst. Wer was macht beispielsweise. Wir trauen uns zu, selber im Kundenkontakt zu sein. Wir trauen uns zu, unsere Meetings selber zu moderieren beispielsweise. Wir trauen uns zu, Ergebnisse zu verantworten gegenüber Stakeholdern. Da fühlen sich die Teams relativ schnell wohl. Dann gibt es auf der anderen Seite Bereiche, wo die wenigsten Teams, die ich kenne, tatsächlich das gerne machen oder überhaupt machen. Das ist dann sowas wie über disziplinarische Maßnahmen entscheiden, über Gehälter entscheiden, über Beförderungen entscheiden. Ne? Dass man sich hinsetzt und diskutiert, hast du jetzt mehr Geld verdient oder nicht. Da sind die meisten Teams eigentlich ganz froh, wenn ihnen irgendjemand diese Entscheidung abnimmt. Ne? Und dass man das so ein bisschen differenziert, in welchen Bereichen übernimmt das Team denn jetzt mehr Verantwortung und vor allem auch wie viel.
Die Folge Nummer 5 mit der Jenny, du hast ja auch lange mit ihr zusammengearbeitet, kann man sich da auf jeden Fall nochmal anhören, da gehen wir noch ein bisschen tiefer in diesen Kompass dann auch rein. Und damals haben wir auch schon drüber gesprochen, 21 Führungsfunktionen habt ihr identifiziert, das kann man bestimmt jetzt auch anders zusammenfassen. Aber man merkt daran schon, das ist glaube ich der Kern, dass es eine ganz schöne Menge ist, die da zu verantworten ist. Und das vor allem kann nicht bei einer Person liegen. Das ist, glaube ich, klar, wenn man darüber spricht, was das alles ausmacht, welche Führungsverantwortung es gibt, dass das überhaupt nicht bei einer Person liegen kann. Dieses typische Teamlead-Gedanke, dass der oder die Person alles entscheidet. Und dass allein da schon das Thema Shared Leadership total wichtig ist, gewisse Dinge auszulagern, von einzelnen Personen wegzunehmen, zu teilen auf verschiedene Köpfe. Das ist man auch gar nicht in der Selbstorganisation, sondern erstmal nur in der Verteilung von den Führungsverantwortungen, von den Entscheidungen. Aber das ist sicherlich eine Vorstufe, um dahin zu kommen oder zumindest ein Teil, der wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist, um die Selbstorganisation dann auch zu fördern.
Genau, und das ist tatsächlich, nur um da ganz kurz einzuhaken, das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die wir dann in der Arbeit mit dem Werkzeug gemacht haben. Kein Team ist, sag ich mal, bei null Mitgestaltung, ja, sondern Teammitglieder übernehmen immer einzelne Teile von dieser Führungsverantwortung, auch in Teams, die sehr, sehr klassisch aussehen von außen. Und kein Team ist bei 100% Selbstverwaltung, sondern es gibt immer andere Leute, die auch bestimmte Dinge einfach entscheiden und die dann für das Team auch gültig sind. Also das bewegt sich irgendwo immer in so einem Mittelbereich, mal mehr, mal weniger oder so, aber diese Extrempunkte, das Team verantwortet alles oder gar nichts, die habe ich in der Praxis einfach noch nie gesehen.
Ja, kann es, glaube ich, auch gar nicht geben. Okay, das heißt, wir sprechen über das Thema Führung vor allem auch. Welches Führungsverständnis haben wir? Was müssen wir alles auch führen? Aufschreiben hilft wahrscheinlich an der Stelle, einfach mal transparent auch zu machen. Was machen wir dann? Wie geht's weiter?
Genau, das ist auch was wir letzte Woche schon besprochen hatten. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man Teams neu gründet, beispielsweise sowas wie ein Team-Kickoff zu machen, mal einen Tag, zwei Tage sich einzuschließen und so ein Chartering durchzuführen, zu klären, was ist eigentlich unser Auftrag, was ist unser Handlungsrahmen, wie arbeiten wir intern zusammen. Und das Schöne an so einem Kickoff ist, das kann man halt nicht nur machen, wenn das Team das erste Mal formiert wird, sondern auch, wenn es irgendwelche grundsätzlichen Änderungen in den Rahmenbedingungen für dieses Team gibt. Und hinzugehen zu sagen, so, liebes Team, ihr entscheidet jetzt selber, wie ihr euch intern organisiert. Na, das ist doch eine Einladung, sich doch dann direkt im Anschluss hinzusetzen, zu sagen, so, liebes Team, jetzt sprecht mal darüber, wie ihr euch intern organisieren wollt. Das kann man auch extern unterstützen. Ne? Gerade wenn Teammitglieder mit sowas, mit Workshop-Design beispielsweise wenig Erfahrung haben, das kann man super extern unterstützen. Wichtig ist da eigentlich immer, und das war mir in der Vergangenheit auch wichtig, wenn ich solche Termine für Teams durchgeführt habe, ist, das Team entscheidet am Ende, wie sie zusammenarbeiten wollen. Ich kann die dabei beraten, ich kann die auf Konsequenzen hinweisen, aber es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wenn das Team sagt, wir wollen das so und so machen und sich vielleicht auch mit Stakeholdern oder Kunden darauf einigt, wir wollen das so machen, dann nehme ich das erstmal so hin. Wir haben gerade beschlossen, dass wir denen Verantwortung übertragen wollen, dass wir denen Entscheidungsbefugnis übertragen wollen. Das ist meine erste Gelegenheit zu demonstrieren, dass ich das jetzt auch ernst nehme, dass ich das respektiere und dass selbst wenn ich es vielleicht persönlich anders machen würde, wie gesagt, ich kann ja beraten, ich kann ja sagen, ich halte das vielleicht auch für keine gute Idee, aber wenn das Team sagt, nein, wir machen das so, dann vertraue ich darauf, dass die schon wissen, was sie da tun. Und wenn es nur ist, um denen das Gefühl zu geben, nee, wir meinen das hier tatsächlich mit dieser Selbstorganisation und der Transformation auch ein Stück weit ernst.
Sonst gibt es hoffentlich eine positive Fehlerkultur, dass wir auch daran arbeiten können, wenn das eben nicht funktioniert, dass das Team dann auch in so einen regelmäßigen Review-Prozess dann auch reinkommt und Dinge, die dann einfach nicht funktionieren, dann auch und zwar regelmäßig ändern.
Ich würde sogar davon ausgehen, dass Dinge nicht funktionieren, die man sich ganz am Anfang überlegt hat. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich bin mal diesem Zitat begegnet. Es wäre dumm, beim ersten Mal richtig liegen zu wollen, weil da wissen wir am wenigsten. Und das finde ich gerade auch, wenn es so um Team-Kickoffs geht oder so, ich gehe nicht davon aus, dass das, was das Team sich ganz am Anfang mal initial überlegt hat, dass das dann 5 Jahre Gültigkeit hat. Die werden nach 3 Monaten feststellen, dass das mal funktioniert und mal nicht funktioniert, bestimmte Teile davon gut waren, andere nicht gut waren und dann werden die das anpassen. Und über dieses, wir überprüfen das und passen an und treffen als Team immer wieder Entscheidungen, was wir jetzt ändern wollen, da übernehmen die ja auch ganz viel Verantwortung. Und dann schleift sich das auch irgendwann ein und wird zu einer Routine, dass man als Team gemeinsam Entscheidungen trifft.
Vielleicht da so eine Art Scrum-Prozess in dem Team implementieren, dass man sagt, so alle 3 Monate mache ich so ein Review auf diese Team-Charter und sage halt so, hey, ich gucke da mal drauf, ist das noch State of the Art, wo sind Probleme entstanden oder ist das etwas, was ich so ganz natürlich, wenn wir jetzt vielleicht auch agiles Team haben, was vielleicht nach einem Scrum-Prozess arbeitet, wird eh alle 2 Wochen eine Retro macht oder alle 3 Wochen, wo man das dann automatisch mitmacht oder sollte man das separieren von dem Arbeitsalltag, weil Selbstorganisation ist das eine, ja. Agilität das andere. Wenn ich jetzt nach Scrum arbeite, dann mache ich ja dieses Review vor allem auf die letzten 2 Wochen, 3 Wochen, was eher operativ auch passiert ist. Soll ich das trennen oder kann ich das durchaus auch einfach zusammen mitmachen?
Genau, ich würde es, glaube ich, nicht einen Scrum-Prozess nennen. Das ist halt einfach so ein Inspect and Adapt und das ist ja auch ein uraltes Prinzip. Das gab es ja irgendwie auch schon in den 20er Jahren mit dem PDCA-Cycle und so. Dieses, wir überprüfen und passen an und schauen dann, wie die Anpassungen sich in der Praxis bewähren und so, das ist ein sehr, sehr altes Prinzip. Ich glaube, man kann das, wenn man sowas wie Scrum anwendet, wenn man Retrospektiven hat oder so, kann man die auch sehr gut als kleine Gelegenheiten zum Justieren verwenden. Das gibt es ja dann auch beispielsweise im Loop-Approach gibt es das irgendwie mit dem Governance-Meeting, glaube ich, oder Holacracy hat das auf jeden Fall als Governance-Meeting drin. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, das immer mal wieder so im Kleinen zu tun. Was die größeren Grundpfeiler der Zusammenarbeit angeht, das würde ich nicht alle 2 Wochen anpassen. Ich glaube, das ist dann besser, wenn man tatsächlich irgendwie sagt, wir machen 1 oder 2 Mal im Jahr, machen wir so einen Teamtag und dann treffen wir uns dort. Und wenn es irgendwelche größeren Änderungen gibt in Rollengefüge, in Verantwortungsrahmen beispielsweise, dann ist das eine super Gelegenheit, um das zu besprechen und neu zu verhandeln und dann anzupassen. Aber dann hat es auch erstmal wieder 6 Monate Gültigkeit und Leute können sich ein Stück weit darauf verlassen, dass das so ist.
Ja, und auch vor allem erstmal lernen. Das ist ja auch dann wieder so dieser ganze Lerneffekt, was man sich dann ausgedacht hat, dass man das erstmal adaptiert, im Alltag auch erstmal prüft, funktioniert das überhaupt? Trifft das die Kundenrealität vor allem auch hinten raus? Das ist ja das Wichtigste letztlich im Team. Ja, ja. Ich mache das ja letztlich auch alles für den Kunden, egal ob jetzt extern oder interner Natur. Und prüfe sozusagen das, was ich mir jetzt gerade in der schönen, heilen Welt ausgedacht habe, ob das auch wirklich existiert hinten raus. Wie geht's weiter? Also ich habe meine Teamcharter gemacht, ich habe einen Inspect-and-Adapt-Prozess eingeführt, ich hinterfrage das regelmäßig. Was braucht das Team selbst noch, um Selbstorganisationen zu betreiben?
Also ganz viel davon ist tatsächlich einfach Routine, die man miteinander aufbaut. Also ein großer roter Faden, der sich durch das Buch hier auch zieht, ist das Thema Erwartungen abgleichen. Das ist, glaube ich, was oft unterschätzt wird irgendwie, wie wichtig das ist. Und das ist auch was gerade in der Selbstorganisation irgendwie eine hohe Relevanz bekommt, weil wenn ich in einer klassischen Abteilung arbeite, dann gibt es vor allem eine Person, deren Erwartungen ich unbedingt verstehen muss, und das ist die Leitung. Mhm. Die Leitung hat Erwartungen an mich, was ich leisten soll, und solange ich diese Erwartungen erfülle, vielleicht habe ich dann ein bisschen Reibereien mit meinen Kolleginnen und Kollegen und so, aber dann kann ich erstmal existieren dort, ne? Dann werde ich nicht rausgeworfen, dann kriege ich keine disziplinarischen Maßnahmen und so. Dann ist erstmal die Welt in Ordnung. Wenn ich jetzt diese Rolle wegnehme oder runterfahre und sage, ich verteile jetzt die Führung auf das Team, dann habe ich auf einmal nicht mehr eine Person, deren Erwartungen ich verstehen muss, sondern vielleicht 6 oder 8 oder 12. Und das weiß ich nicht automatisch. Das bildet sich auch nicht mehr so natürlich im Alltag irgendwie heraus, wie das vielleicht mit einer einzelnen Person passiert, sondern da muss ich mich auch wirklich mal hinsetzen und sagen, was braucht ihr denn eigentlich von mir, damit ihr euren Job gut machen könnt? Was brauche ich eigentlich von euch? Ne, womit kann ich euch glücklich machen? Womit kann ich euch irritieren? Womit kann ich euch dazu treiben, dass ihr zu einem Chef rennt und sagt, das funktioniert so nicht? Ne, also, dass ich diese Erwartungen verstehe, das ist enorm wichtig, und das kann man auf unterschiedlichen Ebenen machen. Das kann man beim Thema Entscheidungsfindung machen, das kann man beim Thema Kommunikation machen, das kann man beim Thema Arbeitsorganisation machen, Zusammenarbeit mit anderen. Ich gehe da in dem Buch auch detailliert durch, deswegen will ich das nicht alles auflisten, aber am Ende, ich habe immer die Teamentwicklungsmaßnahmen dann tatsächlich als wirksam erlebt, wo irgendwie ein Erwartungsabgleich zwischen den Teammitgliedern stattfindet. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich an dem Nachmittag eine Teamretrospektive moderiert habe. Ich habe da kein Methodenfeuerwerk abgebrannt, sondern ich habe einfach dafür gesorgt, dass die Teammitglieder ein Gespräch miteinander führen konnten, was sie voneinander erwarten. Das war auch ein relativ neues Team oder ist noch ein relativ neues Team. Da ist das völlig normal, dass man die Erwartungen der anderen noch nicht versteht. Und es ist einfach wichtig, ein Gespräch darüber zu führen, was brauchst du von mir? Und wie auch immer dieses Gespräch dann strukturiert ist und an welcher Frage sich das konkret aufhängt. Aber Teammitglieder reden miteinander, was sie voneinander brauchen. Das ist am Ende so ein bisschen der Schlüssel.
Also auf jeden Fall ganz großer Checkpunkt auf der Liste zur Transformation hin zur Selbstorganisation, Erwartungsabgleich. Vor allem auch viel innerhalb des Teams. Da sind wir auch wieder an diesem Punkt, den wir ja auch schon angesprochen haben. Du hast jetzt auch dieses Beispiel genannt, ihr wart 12 Leute in einem Team, am Ende wart ihr nur noch zu viert und habt dann plötzlich richtig gut funktioniert.
Ja.
Ich brauche auch die richtigen Leute natürlich mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Mindset innerhalb des Teams, die auch Lust haben, diese Art Arbeitsform auch anzugehen. Da rede ich noch gar nicht von Rollen oder Skills. Mhm. Spreche erstmal von der Wertevorstellung, wie ich gerne zusammenarbeiten möchte. Das muss natürlich auf dem Nenner irgendwie matchen. Das kann nicht so weit auseinander liegen. Das muss in irgendeiner Form ähnlich sein. Ganz gleich kann es wahrscheinlich nie sein, aber es muss sehr ähnlich sein. Weil ansonsten kann ich das als Team, und das ist egal, wie ich mich organisiere, per se eh nie funktionieren. Ich muss auf irgendeinem gemeinsamen Nenner irgendeine Basis haben. Und da hilft es natürlich, einen starken Erwartungsabgleich auch zu machen. Weil da viele von diesen Themen dann bestimmt hochkommen, wie Entscheidungen getroffen werden, wie was ich von einer Person in der Rolle erwarte, wie viel Führung ich vielleicht auch erwarte oder nicht erwarte. Und da geht es ja viel auch um Führen, aber auch geführt werden, um Transparenz, um Dinge, die man aufschreibt, Dinge, die man kommuniziert, wie man zusammenarbeitet, wo man arbeitet, arbeitet man hybrid etc. Das sind ja tausend Dinge, die da auf so ein Team auch einkommen, mhm. die man entscheiden muss, die sich vielleicht so im Alltag völlig natürlich für viele anhören, aber die trotzdem sehr entscheidend sind für viele Teams, wo auch viele Teams einfach auch dran scheitern können.
Darf ich da gerade nochmal einhaken? Ja, weil du hast diesen Begriff jetzt nicht genannt, aber im Grunde hast du ja das Thema Diversität angesprochen. Also wie unterschiedlich sind die Teammitglieder als Charaktere? Zum einen, ich bin nicht überzeugt, dass Teammitglieder sich unbedingt besonders ähnlich sein müssen, vor allem nicht, wenn es um ihr Wesen geht, sag ich mal. Ne? Also wir als Menschen sind relativ anpassungsfähig. Man muss da nur irgendwie mal auf einen beliebigen Brettspielabend gehen. Die Leute können irgendwie irgendein kooperatives Spiel spielen, wo sie bestens zusammenarbeiten, und als nächstes spielen sie irgendwie Mensch, ärgere dich nicht oder Siedler von Catan und plündern sich gegenseitig die Weiden leer. Ne? Also man ist sehr gut in der Lage, sich an verschiedene Spielregeln in der Situation anzupassen. Und wichtig ist, glaube ich, dass die Teammitglieder zumindest von den Spielregeln eine ähnliche Vorstellung haben. Dass über die Spielregeln nicht gestritten wird. Ich war dann aber Ich bin gleichzeitig der Meinung, Unterschiedlichkeit der Teammitglieder ist in vielen Fällen eigentlich eher eine Stärke. Ich war letztes Jahr hier auf der Tools for Agile Teams mit der Jenny, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Ich habe ein Interview mit dem Colin gehabt hier, auch langjähriger Cyberler, glaube ich. Und wo er auch gefragt hat, wie geht ihr mit Unterschiedlichkeit im Team um? Und ich habe damals gesagt, was soll ich denn mit Teammitgliedern, die alles genauso sehen wie ich? Also was meine Teammitglieder doch wirklich mir an Mehrwert bieten können, ist, dass sie eine andere Perspektive haben, dass sie das hinterfragen können, was ich sage, dass sie mich auch auf Fehler hinweisen können. Dafür müssen die ein Stück weit anders sein als ich selbst. Na, und dann kommst du am Ende in so ein Spannungsfeld, wo mehr Diversität im Team dazu führt, dass das Team Entscheidungen kritischer hinterfragt, kreativere Lösungen findet, Sachen grundsätzlicher vielleicht auch mal durchdenkt. Aber der Preis dafür ist natürlich, dass es schwieriger wird, Entscheidungen zu treffen. Na, dass diese Kommunikation irgendwie dann, dieser Kommunikationsbedarf dadurch steigt. Und da muss man so ein bisschen gucken, was ist einem jetzt wichtiger. Also ein Innovationsteam, bin ich überzeugt davon, da hilft große Diversität wahrscheinlich eher. Ein Team, bei dem es vor allem auf Effizienz und auf stabile Abläufe ankommt, da kann ich es mir auch leisten, wenn die Leute sich insgesamt relativ ähnlich sind.
Ja, und wahrscheinlich bewegt man sich trotzdem auch mal so ein bisschen an dieser Linie, so ein bisschen hin und her und immer so ein bisschen in das eine Extrem und dann dockt man da irgendwo so gegen eine Wand an, so eine künstliche, und dann merkt man, gerade ein bisschen zu viel, und dann springt man wahrscheinlich wie so ein Flummi in die andere Richtung so ein bisschen. Kenne ich zumindest aus den Teams, die ich bisher so hatte, dass man immer so ein bisschen auch zwischen diesen beiden Extremen hin und her springt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man immer diesen Flummi-Punkt hat, dass man merkt, bis hierhin, aber jetzt auch nicht mehr weiter. Das ist gerade zu viel. Lass uns wieder in die andere Richtung bewegen. Und im besten Fall werden diese Mauern, diese Flummi-Punkte kleiner, sodass man öfters hin und her springt und dann irgendwann in der Mitte in so einem sauberen Pendel ist, wo man immer so ein bisschen feinjustiert und merkt so, okay, jetzt muss ich mal gerade wieder hier ein bisschen mehr, ein bisschen da. Du hast jetzt auch gerade schon einen Punkt angesprochen, der sehr entscheidend ist, nämlich wie ich entscheide. Also das ist, glaube ich, so ein Thema, was gerade in der Selbstorganisation sehr häufig vorkommt. Also Entscheidungen treffen, das ist eine, streiche ich die Wand grün oder rot, das kann ich relativ einfach machen. Ich finde halt rot schön, also streiche ich die Wand rot. Aber das Vorgelagerte, wie entscheide ich denn, wie ich entscheide? Das ist, glaube ich, etwas, was für Teams eine sehr zentraler Punkt ist in der Selbstorganisation, wie sie denn überhaupt, und das hat wahrscheinlich auch mit geteilter Führung viel zu tun, wie ich denn dazu komme, dass diese Wand am Ende auch gestrichen wird oder dass sie überhaupt eine Farbe benötigt. Also mache ich das als Teamentscheidung, mache ich da Widerstandsabfragen, mache ich eine Einzelentscheidung, wie fühle ich mich am Ende auch komplett wohl? Das sind ja, also jetzt mal sinnbildlich für viele andere Probleme, die auch in so einem Team entstehen. Wenn ich jetzt in so eine Transformation wieder reingehe, ist das, glaube ich, etwas, was sehr zentral wahrscheinlich aufkommen wird irgendwann. Wie entscheide ich, wie ich Dinge entscheide innerhalb des Teams? Und da kommst du wahrscheinlich sehr häufig ins Spiel, Teams genau an diesem Punkt zu unterstützen, oder?
Ja, wobei ich auch hier wieder was Ketzerisches sagen würde. Ich bin nicht unbedingt überzeugt, dass Teams selber am besten einschätzen können, welche Entscheidungsmethodik ihnen am meisten hilft. Weil Teams sind, glaube ich, von ihrer Natur her immer ein Stück weit konsensorientiert. Die fühlen sich am wohlsten, wenn man sich einfach einig wird. Und das führt dazu, dass viele Teams, wenn man es ihnen einfach selber überlässt mit der Entscheidungsmethodik, dann irgendwie in Richtung Konsens tendieren. Oder irgendwie, dann kann man noch sowas wie Konsent oder, ne, wenn es Einwände gibt, werden die halt integriert. Aber dass die Entscheidungen irgendwie immer gemeinsam getroffen werden. Und ich habe nicht den Eindruck gewonnen in den letzten 12 Jahren, dass Konsententscheidungen für Teams besonders gut oder besonders performant sind.
Vor allem schnell, ja.
Genau, ne? Also oft zeitintensiv, je nachdem, auf was für einer Abstraktionsebene man da entscheidet, kann es sehr, sehr kleinteilig werden. Und in vielen Situationen ist es auch so, dass dann relativ viele Leute an so einer Entscheidung beteiligt sind, die gar nicht unbedingt qualifiziert sind, diese Entscheidung zu treffen oder auch nicht betroffen. Ne? Sondern die haben einfach eine Meinung dazu. Das ist auch gut, dass sie die Meinung haben. Das ist auch in Ordnung, dass sie diese Meinung haben. Ich würde nur in Frage stellen, ob die unbedingt an der Entscheidung immer beteiligt werden müssen. Und das hat mich jetzt in den letzten Jahren immer stärker dazu geführt, dass ich eigentlich auf so, also dass die erste Entscheidungsmethodik, die ich Teams an die Hand legen würde oder nahelegen würde, ein konsultativer Einzelentscheid ist. Das heißt, irgendjemand ist verantwortlich, ist am nächsten dran, ist zum Beispiel schon im Gespräch mit dem Kunden, und dann kann dieser Mensch eine Frage stellen ins Team rein, kriegt dazu unterschiedliche Wahrnehmungen. Die müssen auch nicht übereinstimmen, die müssen sich auch nicht miteinander vereinbaren lassen, die können auch absolut widersprüchlich sein. Wollen wir ja auch. Wir wollen ja unterschiedliche Perspektiven einsammeln von unseren Teammitgliedern. Aber was dann mit diesen ganzen Perspektiven passiert und wie die Entscheidung am Ende aussieht, das entscheidet dann ein Mensch oder aus einer bestimmten Rolle heraus, oder das entscheidet maximal eine kleine Gruppe. Und diese Art von Entscheidungsfindung man muss sich das erstmal als Team so ein bisschen zutrauen, dass man sagt, okay, dieses eine Teammitglied entscheidet jetzt einfach für uns alle und dann müssen wir das halt irgendwie mittragen, auch wenn wir es vielleicht selber anders gemacht hätten, also so disagree and commit, so, ne, das kann auch manchmal ganz unangenehm sein. Und damit das funktionieren kann, hilft es, wenn jeder im Team auch mal in dieser Entscheiderrolle ist. Also wenn es nicht irgendwie immer dieselben drei sind, die das machen, sondern je nach Thema, je nach Aufgabe, je nach Erfahrungslevel sind halt unterschiedliche Leute immer mal wieder in so einer Entscheidungsrolle und können den Rest konsultieren. Und dann fühlt sich es insgesamt noch ausgeglichen an. Und wenn man selber dann auch mal eine Entscheidung treffen durfte und der Rest respektiert das, dann erhöht es auch die Bereitschaft, die anderen mal machen zu lassen.
Was gibt es sonst noch so für Entscheidungsformen? Also klar, der Einzelentscheid, das klingt immer relativ einfach. Mhm. Du entscheidest. Und wenn wir jetzt uns alle irgendwie einigermaßen damit wohlfühlen können, dann ist das super. Aber das ist ja nicht die einzige Entscheidungsform, die es gibt. Was gibt es noch so, was man vor allem in Selbstorganisationen oder in selbstorganisierten Teams dann für Formen anwenden kann, um auch vor allem sich wohlzufühlen? Also wenn ich jetzt sage, hey, du darfst jetzt alle Entscheidungen treffen, Kai, da wird es bestimmt irgendwann eine Entscheidung geben, wo ich mir denke, boah, die hätte ich jetzt anders getroffen. Jetzt habe ich einen gewissen Toleranzgrad, um vielleicht Dinge auszuhalten. Aber irgendwann wirst du eine Entscheidung treffen, wo ich mir denke, puh, das hätte ich wirklich anders entschieden. Jetzt nervt's mich. Wie komme ich aus so einer Situation raus?
Ich glaube erstmal, diese Situationen gibt es und die muss man aushalten. Also ich habe auch in der Vergangenheit Situationen gehabt, wo andere in meinem Team Dinge entschieden haben, wo ich genau wie du, ne, also mir auch so ein bisschen auf die Faust gebissen habe und gedacht habe, warum machen wir das denn jetzt? Das sehe ich überhaupt nicht. Manchmal habe ich Unrecht gehabt und war dann froh, dass die anderen Leute es einfach entschieden haben. Manchmal, und das ist fast die schwierigere Situation, stellt sich dann im Nachhinein raus, dass man selber doch recht gehabt hätte.
Ja, dieser Moment, ich hab's doch gewusst.
Und dann muss man sich verkneifen, denen zu sagen, ich hab's euch gleich gesagt, weil das bringt in dem Moment auch niemandem mehr was. Genau, also diese Situation gibt's erstmal und ich glaube, man muss sie aushalten können. Je nachdem, um was für Fragen es geht, kann es natürlich auch andere Entscheidungsmethoden geben. Also gerade wenn es jetzt irgendwie, wir planen zum Beispiel im Moment einen Teamtag, da geht es dann auch irgendwann darum, wir haben dann irgendwann spät nachmittags vielleicht auch mal ein bisschen Spaßprogramm, wir gehen irgendwie zusammen essen oder gehen mal irgendwo raus und machen irgendwas Schönes. Was machen wir dort? Klar kann man das auch im Einzelentscheid machen, aber man kann auch einfach irgendwie sowas wie, hier ist eine Reihe von Optionen, wir machen eine Widerstandsabfrage und dann nehmen wir am Ende was, womit alle einfach irgendwie leben können. So, ne? Womit alle einigermaßen zufrieden sind. Das funktioniert in solchen Situationen auch wunderbar. Also je nach Fragestellung, je nach dem, was da entschieden werden muss, kann es auch mal irgendwie eine unterschiedliche Methodik sein. Aber ich plädiere halt sehr stark dafür, dass so der Standard-Entscheidungsmodus in einem Team sollte sein. Es gibt irgendjemand, der kennt sich am besten aus, der befragt die anderen, sammelt Meinungen ein und dann entscheidet diese Person einfach im Namen des Teams.
Okay, aber das muss ich einmal ausarbeiten, aufschreiben im besten Fall. Auch regelmäßig hinterfragen, ob das noch richtig ist. Auf jeden Fall, also ich glaube, dieses Festlegen, wie wir entscheiden, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wer entscheidet, das ist glaube ich auch eine sehr wichtige Frage, die man sich auf jeden Fall mal stellen muss, die bestimmt auch mal hier und da zur Reibung führt. Und ich glaube, auch in dieser Transformation ist das durchaus auch okay, diese Reibung zu akzeptieren. Auch zu akzeptieren, dass Leute das Team verlassen in dem Moment, weil sie sagen, ich mache das jetzt nicht mit. Dafür kommen neue Leute dazu, vielleicht formen sich Teams auch wieder neu, positiv wie negativ. Das ist auf jeden Fall etwas, was man in diesem Transformationsprozess auf jeden Fall ja, akzeptieren muss, glaube ich einfach.
Ja, wobei ich auch sagen muss, also jetzt gerade aus meiner praktischen Erfahrung, in den auch wirklich hochgradig selbstorganisierten Teams, die ich erlebt habe, da ist gar nicht so großartig Fluktuation drin gewesen.
Genau, da bist du ja schon drin in der Selbstorganisation. Wir sprechen ja gerade davon, dass wir von dem ganz vorne kommen und ja.
Genau, also in dem Prozess gibt es Leute, die sagen, ich will das nicht mitgehen. Es mag auch Leute geben, die kommen dazu und sagen, oh nee, das, was ihr hier vorhabt, ist nicht meins und gehen dann relativ bald wieder. Aber insgesamt, und das will ich auch direkt vorneweg irgendwie einmal den Flock einschlagen, insgesamt sind diese Teams auch personell relativ stabil, muss ich sagen.
Kann es auch eine Mischform geben in der Organisation selbst von selbstorganisierten Teams und nicht selbstorganisierten Teams?
Ja, absolut, absolut. Also da kommt es, glaube ich, wirklich nur darauf an, wie man dann an den Nahtstellen zusammenarbeitet. Für andere Teams oder andere Abteilungen ist das oft so ein bisschen ungewohnt, nicht so feste Ansprechpartner zu haben. Da hilft es dann, wenn man irgendwie sowas wie einen zentralen Eingangskanal schafft. Also eine Sache, die ich jetzt bei Seibert häufig beobachtet habe, was ganz gut funktioniert, ist, dass es irgendwie sowas wie eine öffentliche Chatgruppe gibt, wo man dann einfach einsteigen kann, wenn man von dem Team was möchte und schreibt dann in diese Chatgruppe rein. Kann sich jemand kümmern und dann meldet sich schon jemand aus dem Team. Sowas kann ganz gut funktionieren. Klar, da gibt es auch Reibungen. Manche anderen Teams verstehen das auch nicht unbedingt immer initial, aber im Großen und Ganzen funktioniert das.
Okay, das heißt, es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, wie wir arbeiten in der Organisation, wenn ich jetzt auch wieder an den Transformationsprozess denke. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass wir nicht die komplette Organisation direkt umstellen, sondern dass es Teams gibt, die da wahrscheinlich schneller vorpreschen, vielleicht Teams, die langsamer vorpreschen, Teams, die vielleicht gar nicht mitmachen wollen, sagen, die Arbeitsmethodik, die ich jetzt habe, wir haben ja auch schon gesagt, ist ja kein Selbstzweck, für mich funktioniert eine andere Arbeitsform besser. Das heißt, ich habe vielleicht eine Mischform in der Organisation. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, klar zu machen, wie wir arbeiten. Damit meine ich jetzt gar nicht, das alles irgendwie perfekt runterzuschreiben, sondern wie du jetzt auch schon gesagt hast, da gibt es halt jetzt einen Chatkanal, da kann ich was reinkippen. Bei einem anderen Team spreche ich halt einfach den Teamlead an zum Beispiel, wenn irgendwas ist.
Jein, also ich habe selten Mehrwert darin gesehen, dass zum Beispiel, wenn man ein Team hat, was zum ersten Mal irgendwie sowas wie Scrum in der Organisation verprobt, dass die dann erstmal allen anderen erklären, wie Scrum funktioniert. Weil, let's face it, den Rest der Organisation interessiert das wirklich nur marginal.
Also ich meine gar nicht den Prozess, sondern eher so, also es gibt ja Schnittstellen zwischen den Teams in der Zusammenarbeit. Und wenn das eine Team selbst organisiert ist und das andere nicht, dann gibt es ja unterschiedliche, also die arbeiten ja unterschiedlich.
Ja.
Und bei dem einen entscheidet halt immer der Teamlead und bei dem anderen entscheidet halt das komplette Team oder ist das komplette Team verantwortlich, sagen wir mal so, vorsichtig. Das heißt, ich habe ja unterschiedliche Arbeitsformen in der Zusammenarbeit.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal nicht nur zwei Teams habe, sondern 2000 Teams in der Organisation, dann ist es ja schon gut, auch so ein bisschen zu wissen, okay, wie kann ich denn das eine oder das andere Team auch ansprechen? Wie kann ich Dinge einkippen? Also das meine ich
damit. Das ist der Punkt, genau. Da reden wir über Interfaces, ne? Also um so ein bisschen so diesen Begriff aus der Softwareentwicklung, ich brauche ein API irgendwie, ich brauche was von außen ansprechbar ist. Das muss gut dokumentiert sein, damit Leute verstehen, wie kann ich mit diesem Team zusammenarbeiten? Wie sich das Team intern organisiert, ist für die anderen Teile der Organisation oft total uninteressant. Ja,
aber genau das meine ich. Also das muss auf jeden Fall transparent sein in der Organisation, weil sonst diese Schnittstellen, diese reale Zusammenarbeit zwischen Teams wahrscheinlich aber wegbricht und nicht mehr gut funktioniert.
Genau, und da will ich eine Sache rausheben und das ist also Sachen, die immer gut in der Organisation ankommen, egal ob man jetzt selbst organisiert oder klassisch arbeitet, ist sowas wie transparente Kommunikation nach außen und eine klare Leistungsorientierung. Also das könnt ihr von uns verlangen, das bieten wir euch an. Wenn wir euch was versprechen, dann halten wir das. Ne, so diese Grundthemen wie Zuverlässigkeit, Leistung, Ergebnisse, hohe Qualität, klare Nahtstellen irgendwie so, ne? Also wie kann ich mit diesem Team interagieren? Diese Sachen, die funktionieren immer und darüber können dann auch Teams, die vielleicht mal irgendwas ausprobieren, was in der Organisation eher unüblich ist, wie Agilität, wie Selbstorganisation, da können die auch sehr schnell sehr viel Vertrauen aufbauen. Wenn der Rest der Organisation mitbekommt, die machen da zwar irgendwas anderes, aber im Endeffekt, wenn ich was von denen will, kriege ich das relativ zeitnah und in einer hohen Qualität bereitgestellt. So schlecht kann das gar nicht sein, ne? Ich muss nur verstehen, wie ich mit denen spreche.
Okay, das heißt, Teamseiten machen auf jeden Fall Sinn. Ob es jetzt in einem Wiki zum Beispiel ist, wie in einem Confluence, wo ich das dokumentiere und sage so, hey, so arbeitet das Team, so kannst du uns ansprechen, das und das können wir leisten, in dieser Qualität vielleicht auch, in dieser Geschwindigkeit etc., dann ist das auf jeden Fall sinnvoll für die Transparenz. Also auch gerade, wenn ich mich in diesem Transformationsprozess befinde und vor allem irgendwann in so einem Prozess bin, dass jeder anders arbeitet, dann ist es, glaube ich, noch umso wichtiger, das auch transparent zu machen, wie gearbeitet wird. Wie geht's weiter? Wir haben jetzt schon relativ viel. Wir haben Entscheidungsfindungsprozesse definiert. Wir haben die ersten Stolpersteine gemacht. Wir haben über Transparenz gesprochen. Wir haben über Kommunikation gesprochen. Was muss noch in diesem Transformationsprozess getan werden, damit so ein Team in die Selbstorganisation kommt?
Ich weiß gar nicht, ob ich den Anfang des Prozesses jetzt weiter aufladen würde mit Erwartungen. Also ich glaube, wenn man diese Dinge getan hat, wenn man Verantwortung wirklich sauber übergeben hat im Dialog, wenn man sowas wie einen Kickoff gemacht hat, Auftrag geklärt hat, interne Zusammenarbeit geklärt hat, den Handlungsrahmen geklärt hat, dann bin ich relativ schnell an dem Punkt, wo ich denke, lass das Team mal arbeiten, lass die mal Erfahrungen sammeln und dann erlernen die auch das Entscheiden und das gemeinsame Verhandeln und diese Dinge. Die werden da auch immer mal wieder über Sachen stolpern. Dann kann man auch punktuell nochmal Unterstützung anbieten und so. Aber es ist eigentlich wichtig, dass man die relativ schnell in so einen Modus bekommt, wo die selbst entscheiden, selbst handeln, ihren Alltag selbst steuern. Und dann kommen innerhalb der ersten 4 Wochen oder 6 Wochen oder so, kommen alle möglichen Fragen auf. Und dann kann man die immer noch bearbeiten. Und das ist dann auch wirklich sehr, sehr individuell, was dann da besprochen wird. Aber das gar nicht so besonders kompliziert zu machen, sondern einfach zu sagen, Leute, am Ende habt ihr ja immer noch einen richtigen Job zu machen. Das, was wir hier machen, ist alles Metaebene. Am Ende habt ihr noch irgendwas, was euer eigentlicher Alltagsjob ist und so. Das soll weiterhin den Großteil eurer Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Arbeitet erstmal, wenn irgendwie Dinge zu klären sind, entscheidet das so gut es geht im Team. Wenn ihr es im Team irgendwie nicht hinbekommt mit der Entscheidung, dann kommt zu uns und wir helfen euch. Macht erstmal, sammelt Routine und so, weil am Ende geht es einfach ganz viel um, dass sich das einschleift und dass sich das irgendwann normal anfühlt. Und das dauert ein paar Wochen, vielleicht dauert es auch ein paar Monate und irgendwann ist das Team einfach an einem Punkt, wo das so normal für die ist, dass sie dann auch anfangen, wirklich zu gestalten und eine Führungsrolle in ihrer eigenen Organisation einzunehmen. Und das macht dann immer richtig Spaß, dieser Moment.
Ja, das ist, glaube ich, schon so ein Stolperstein oder mehrere Stolpersteine, die ich da auf jeden Fall raushöre, ist, dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Selbstorganisation funktioniert nicht von Tag 1 an. Ich würde per se auch erstmal davon ausgehen, dass die Arbeitsleistung eher ein bisschen runterbricht oder einbricht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt diese Gefahr, sich um sich selbst zu drehen, weil das ja auch schön ist, die ganze Zeit sich um sich selbst zu drehen. Es ist ja auch schön, darüber zu reden und das kann man auch endlos treiben. Aber wie du schon gesagt hast, da gibt es irgendwann so einen Punkt, wo man einfach auch mal loslegen sollte und seinen Job machen sollte. Also das operative Tagesgeschäft nicht zu vergessen. Das ist sicherlich der größte oder einer der größten Stolpersteine, nicht zu viel um sich selbst zu drehen, einfach erstmal Erfahrungen zu sammeln, loszulegen. Den ganzen Zeit zu geben, ist sicherlich ein Stolperstein, den man sehr schnell tätigen kann, indem man die Erwartungshaltung vor allem auch hat, dass das sofort funktioniert. Ich muss das aushalten, dass das Team vielleicht erstmal ein bisschen langsamer wird, aber dafür hinten raus auch schneller wird. Und bin bei dir, das dauert ein paar Monate. Ich würde auch sagen, so ein Team braucht wahrscheinlich so ein halbes Jahr bis hin zu anderthalb Jahren. Irgendwie so, das ist so eine Range, wo es sich so ungefähr so median wahrscheinlich einpendelt.
Ja, kennt ja jeder auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung. Wie lange dauert das, bis sich die Zusammenarbeit im Team, in einem neuen Team wirklich normal angefühlt hat? Das kann schon mal ein halbes Jahr dauern.
Sieht man ja auch in Sportvereinen, wenn die in der Sommerpause da ganz viele Leute einkaufen, merkt man ja auch nicht, dass das so von Tag 1 an gut funktioniert, sondern die brauchen auch ein paar Monate, bis die eingespielt sind. Und das ist in den Teams genauso. Die brauchen einfach eine Zeit und habe ich auch ein paar Mal erlebt in verschiedenen Teams, die ich gearbeitet habe. So nach einem Jahr ungefähr ist man an so einem Punkt, wo man merkt, okay, jetzt performen wir hier richtig, jetzt haben wir so unseren Rhythmus gefunden, jetzt haben sich auch diese ganzen Sachen, die du angesprochen hast, vor allem diesen Inspect und Adapt-Part, dass man eben diese Ping-Pong-Spiele bei dem Flummi, wo ich da eben war mit der Wand, dass die kleiner werden, diese Abstände, und ich mich da an so einem Performance-Punkt auch einpendel, dann ist eher immer nur die Gefahr, dass man dann es schleifen lässt an der Stelle und vielleicht so ein bisschen einschläft und auch müde wird und denkt so, ja perfekt, wir arbeiten hier richtig produktiv und dann vergisst man so ein bisschen die Welt von außen und vergisst an der Stelle sich eigentlich zu verändern, weil man merkt, hey, perfekt, wir performen hier gerade. Das ist vielleicht auch so ein Stolperstein, dass man auch mal Wind von außen reinbringen sollte. Das hast du auch schon in der letzten Folge auch gesagt, dass es ab und zu auch mal Sinn macht, mal von außen auch drauf zu schauen und so frischen Wind reinzubringen. Das ist sicherlich auch in der Transformation immer mal ein Punkt, den man betrachten sollte, der jetzt vielleicht nicht an Tag 1 relevant ist, aber zumindest nach einem halben Jahr, ja. Dass man mit so einem frischen Blick einfach nochmal drauf schaut, sind wir hier gerade richtig? Also diesen Bias-Problem, ne? Ich bin ja Teil des Problems sehr häufig, dass ich das eben nicht, ja, also dass ich das erkennen kann, halt auch durch Einblicke von außen, durch Unterstützung von außen.
Eine Sache, die ich da ganz gerne gemacht habe, war tatsächlich auch irgendwie Kunden und Stakeholder mit in so einen Team-Kickoff mit reinzunehmen und dann vor versammelter Mannschaft gewissermaßen, also in Anwesenheit des Teams, diesen Menschen, also Kunden und Stakeholdern zu sagen, Leute, euer Job ist quasi hier Orientierung zu bieten. Ihr seid diejenigen, die den Zug ausüben, an dem sich das Team dann ausrichtet. Ne? Es muss euch klar sein, dass nicht jeder Wunsch, den ihr habt, tatsächlich vom Team auch erfüllt werden kann. Also seid schon mal bereit, dass ihr auch hier und da enttäuscht werdet mit euren Erwartungen. Aber ihr solltet immer ganz klare Erwartungen an das Team haben, weil das ist letztlich das, woran das Team sich orientiert, ist, was braucht ihr? Und das ganz Spannende ist, in dem Moment, wo man das tatsächlich sagt, entschärft das dann auch die spätere Zusammenarbeit so ein bisschen, weil das Team dann ja sagen kann, ah, der meint das jetzt gar nicht so, der hat nur damals vom Kai erzählt bekommen, dass er jetzt hier so ein bisschen schärfer auftreten soll und so, ich gehe da drauf ein und so, ich helfe dem und so, aber der meint es ja eigentlich gar nicht böse. Ja, also irgendwie so spannende Dinge passieren da und also wirklich auch ganz klar zu sagen, also ich bin fest überzeugt, jedes Team braucht einen Orientierungspunkt, einen externen Orientierungspunkt und es sollte in meinem Verständnis in 90% der Fälle ein Kunde oder ein Stakeholder sein.
Ja, auf jeden Fall auch ein sehr großer Stolperstein, den Kunden nicht mit eins beziehen, egal ob intern oder extern, wer letztlich das auch ist, also irgendein Stakeholder sollte es auf jeden Fall geben. Und dem Zuge fällt mir noch ein Stolperstein ein, da haben wir in der ersten Folge auch schon viel drüber gesprochen, einen sauberen Rahmen setzen. Also Teams brauchen, selbst eine Selbstorganisation, brauchen sie einen Rahmenparameter, in dem sie sich bewegen dürfen. Darf ich einfach 1 Million ausgeben, ja oder nein? Kann ich mir einfach eine Firmenkreditkarte holen, ja oder nein? Da gibt es 1000 solcher Bausteine, die ich als Organisation, und da gebe ich immer Team, Organisation, immer die beiden Bausteine, die ich als Organisation dem Team an die Hand geben muss, indem sie sich bewegen können, weil wir sind immer noch in einer Organisation, selbst wenn wir selbst organisiert sind, wo es gewisse Rahmenparameter gibt, die ich einmal festsuchen muss, die ich auch da wieder so viel wie nötig festlege, kann ich alles aufschreiben. Da sind wir dann so Prozesshandbüchern ganz schnell drin. Ich muss den Leuten viel Spielraum lassen, aber trotzdem Grenzen setzen können, an denen die Leute sich auch vor allem orientieren können. Also diese Grenzen müssen denen ein eine Leitplanke sein, mit dem sie in der Lage dazu sind, nachher auch Entscheidungen zu treffen.
Ja, ich sehe das auch relativ leidenschaftslos. Jede menschliche Gemeinschaft hat Regeln. Und man kann diese Regeln auch mal hinterfragen, aber es wird sie immer geben. Jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft braucht das. Es ist vor allem wichtig, dass man versteht, was die Regeln sind.
Je nachdem, aus welcher Richtung man kommt, ist es so die Frage, ob man halt ganz viele Regeln aufbricht oder ganz viele Regeln aufstellt. Die meisten Organisationen kommen eher aus der Ecke, dass man eher ein paar Regeln aufbricht und weniger aufstellt. Ich weiß, wir bei Cybert kamen aus der anderen, es gab fast gar keine Regel und wir mussten erstmal ein paar Regeln aufstellen. Das hatte sich immer sehr zwanghaft angefühlt, wodurch wir dann auch so ein bisschen rebelliert haben hier bei uns intern. Da warst du noch nicht da. Das hat natürlich auch vor 2-3 Jahren mal so ein bisschen so zu internen Diskussionen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, geführt, wo wir auch gefragt haben, macht das jetzt Sinn? Nimmt uns das Geschwindigkeit? Und auch da muss man sehr speziell hinterfragen, macht das hier gerade Sinn, was ich tue? Und das kann man auch meistens erst hinterher sagen.
Ja, da will ich nochmal einen Punkt rausheben. Und zwar, das ist für mich aber auch ehrlich gesagt ein Zeichen für gelungene Selbstorganisation, dass in dem Moment, wo eine Organisation solche Regeln einführt, dass Teammitglieder, ganz normale Mitarbeitende, auch ein Stück weit mitdenken, was hat das jetzt für eine Konsequenz für unsere Firmenkultur beispielsweise und dann auch aktiv darauf hinweisen, wenn sie irgendwo ein Risiko sehen. Das ist ja eigentlich was Schönes.
Ja.
Dieses Meckern wird immer so als was Negatives dargestellt. Ich denke mir, jeder, der meckert, der will ja was Gutes. Die Leute wollen ja irgendwas bewahren, was da ist, was erhaltenswert ist. Und ich versuche, ne, auch wenn Leute wirklich, die machen das ja nicht unbedingt immer in der konstruktivsten Art und Weise, aber auch wenn Leute meckern, auch wenn Leute unzufrieden sind und so, ich versuche das immer als einen Wertbeitrag zu sehen, als jemand, der Verantwortung übernehmen will und Einfluss nehmen will auf das, was passiert. Und das ist für mich erstmal grundsätzlich, also ungeachtet der Inhalte, ist das für mich erstmal grundsätzlich eine schöne Sache eigentlich.
Ja, da muss man auf jeden Fall gucken, wie man Feedback gibt, wie man mit Fehlerkultur umgeht. Das hat viel mit den Werten zu tun, auch mit der Resilienz einer Organisation. Wie kann ich damit aushalten, wie kann ich damit umgehen, wenn Leute meckern? Meckern klingt jetzt auch so negativ. Also wenn Leute sozusagen konstruktiv etwas beitragen, wo sie denken, da könnte mit was auch immer etwas schief gehen und da muss ich drüber reden oder man weiß halt, hey, die Dinge von außen kommen rein, darüber müssen wir sprechen. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll, dass es Leute gibt, die dann die Hand heben und sagen, hey Leute, habt ihr den Aspekt mal betrachtet? Dann passiert das nicht mehr. Da hatten wir hier sehr viele Leute, die dann gesagt haben, hey, halt, stopp, dann kann ich das nicht mehr entscheiden, dann verliere ich da und da die Geschwindigkeit. Und dann muss man wieder gemeinschaftlich entscheiden, gehe ich das ein, was auch vielleicht vollkommen okay ist, weil ich dadurch vielleicht woanders was gewinne, was die Person vielleicht gar nicht weiß. Da muss ich vielleicht sagen, da an der einen Stelle spare ich 5 oder verliere ich 5%, auf der anderen Seite gewinne ich aber 50%. Das ist ja im Gesamtkonstrukt, muss man das immer betrachten und das ist dann auch so dieser Twist, den man eingehen muss an der Stelle, je nachdem, wie man zusammenarbeiten will. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Moderne Zusammenarbeit heißt, jeder arbeitet anders und jeder muss das für sich selber definieren, was das Richtige für ihn ist. Und darin bewegen wir uns. Und ja, ich glaube, wir haben da jetzt einige Anreize hier auch schon gegeben, auch in der letzten Folge, wie das Ganze funktionieren kann. Ich glaube, wenn man jetzt noch tiefer einsteigen will, dann muss man dich einfach mal anrufen.
Bin ich gerne auch zu bereit. Also ich liebe das, mit Leuten zu diskutieren.
Oder dein Buch lesen, Selbstorganisation im Team. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Da stehen auf jeden Fall auf 460 Seiten sind es, glaube ich, nochmal deutlich mehr drin, wie das Ganze funktionieren kann. Vielleicht nochmal so zum Abschluss die Frage, jetzt bist du ja erst seit 6 Wochen bei Cybert, das heißt, du kommst mit der Beraterbrille so ein bisschen von außen rein. Jetzt so ein bisschen die Self-Care-Frage, wie selbstorganisiert ist Cybert wirklich? Wenn du jetzt mal so einen Health-Check über die Organisation legst, wenn wir jetzt mal ein bisschen gucken, wir sprechen ja immer sehr viel von uns auch, so ein Role Model zu sein für Selbstorganisationen und eher auch so ein bunter Haufen zu sein und viele Dinge zu verändern. Aber es ist trotzdem mal ganz schön, wenn du vielleicht mal so von außen so einen Qualitätscheck machen könntest, vielleicht einfach mal so völlig frei von der Leber herunter. Was denkst du, was machen wir schon gut? Aber wo siehst du auch Probleme in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten?
Also ich würde das für mich noch ein bisschen in 2 Antworten teilen. Das eine ist, wie fühle ich mich damit? Also wie meine ganz persönliche emotionale Reaktion darauf.
Ich hoffe gut, weil sonst würdest du nicht arbeiten.
Genau, ich sitze ja hier, mir macht es total Spaß soweit. Ich arbeite auch 10-mal lieber in einem Umfeld, wo, sag ich mal, was sehr diskussionsintensiv ist, wo sehr viele Leute sehr intensiv auch mitdiskutieren wollen, als in einem Umfeld, wo einfach allen alles egal ist. Ne? Also ja, das ist auch anstrengend, in so einem Umfeld zu arbeiten, aber mir persönlich macht es sehr großen Spaß. Ich bereue die Entscheidung, hierher zu kommen, erstmal überhaupt nicht. Ein paar Sachen, die ich beobachtet habe, also ich glaube, wenn ich mir jetzt andere Organisationen angucke, die ich irgendwie im deutschsprachigen Raum erlebt habe, es gibt nicht viele Organisationen, die das mit der Selbstorganisation tatsächlich so konsequent machen wie wir. Es gibt einige, aber es ist wirklich nur eine Handvoll. Also wir sind da irgendwie schon so, mag so Begriffe wie Speerspitze nicht irgendwie, das ist alles immer so militärisch, aber ne, wir sind da schon sehr weit in dem Extrem der Selbstorganisation drin und dafür bin ich teilweise überrascht, wie gut es funktioniert. Ich meine, das Unternehmen wächst, es ist finanziell erfolgreich, Und viele Prozesse, die auch in anderen Organisationen teilweise sehr, sehr mühsam sind. Also mein letztes Beispiel hier ist der Strategieprozess. In vielen anderen Organisationen ist das irgendwie so ein Hängen und Würgen und da wird irgendwie über Monate werden irgendwelche Slides gebaut und das wird die Hierarchie hoch und runter gespielt. Und bei Seibert kommt man überhaupt nicht auf die Idee, das so zu machen, sondern man bringt halt die Teams zusammen, die haben die Marktwahrnehmung, dann sprechen die über Abhängigkeiten, sprechen darüber, was sie vorhaben und am Ende fällt irgendwie sowas wie eine gemeinsame Vorstellung der nächsten Monate raus. Das ist so normal, dass man vergessen kann, wie ungewöhnlich das eigentlich ist. Ja, also diese Dinge, muss ich sagen, die laufen sehr, sehr gut. Das Vertrauen, was man hier als normaler Mitarbeiter auch hat, den Vertrauensrahmen, also wie viel man auch eigenständig machen kann und darf und sogar soll, ohne das ständig mit Leuten abstimmen zu müssen, das ist alles schon sehr, sehr beeindruckend. Aber das hat halt natürlich auch alles so ein bisschen seinen Preis. Ich glaube, bei Cyber zu arbeiten kann manchmal anstrengender sein, als wenn man einfach irgendwie seine Aufgaben vorgegeben bekommt. Man muss hier doch irgendwie sehr selbstständig, sehr unternehmerisch tätig sein. Man hat sehr viel mit Widerspruch, mit Einwänden, mit anderen Meinungen zu tun. Das muss man aushalten. Es wird, glaube ich, viel gestritten, auch im positiven Sinne, um die beste Lösung gerungen. Und der ganze Prozess ist sehr, sehr kommunikationsintensiv. Und das ist auch nicht was für jeden, das muss man, glaube ich, sagen. Aber das ist halt die Kehrseite oder der Preis für das Organisationsmodell. Und wahrscheinlich könnte man unsere Produkte, unser Geschäftsmodell auch klassisch organisiert anbieten. Also das ist jetzt, wie wir arbeiten, ist nicht unbedingt eine notwendige Vorbedingung für die Leistung, die wir anbieten. Aber man muss ganz klar festhalten, Selbstorganisation, weitgehende Hierarchiefreiheit, würde ich es jetzt mal nennen, mit fast 500 Menschen funktioniert. Kann man machen.
Ja, würde ich einen Haken dran machen. Also, dass es anstrengend ist, das sage ich auch immer so zu Freunden, wenn sie mich fragen, wie ist es hier zu arbeiten. Anstrengend ist ein Wort, was ich dabei nenne, neben diesen vielen positiven Aspekten. Weil Selbstorganisation ist auch anstrengend. Man muss viel diskutieren, man muss viel aushalten, man muss sich sehr viele eigene Gedanken auch machen. Auch das ist nicht immer einfach, hat man auch vielleicht nicht immer so Lust drauf. Vielleicht hat man auch nicht immer so diese eine zündende Idee, die man jetzt gerade einbringen kann. Und manchmal dreht man sich dann auch mal so 4, 5, 6 Wochen um sich selbst und merkt dann, ah, jetzt habe ich den Kelch doch gefunden. Das ist halt anstrengend. Manchmal würde man sich auch denken, boah, hätte es jetzt nicht einfach mal einer entscheiden können. Aber das gehört einfach dazu. Das ist halt die Art und Weise, wie wir uns entschieden haben, das zu machen. Und das hat viele Vorteile. Es hat manchmal auch Nachteile. Manchmal ist es auch anstrengend. Gibt es Tage, die sind besser. Es gibt Tage, die sind schlechter. Streiten gehört auch dazu, das hast du erwähnt. Und ja, ich glaube, da muss auch jeder, wenn ihr da draußen auch so eine Reise eingeht oder die vielleicht auch schon gestartet habt, werdet es sicherlich wiedererkennen von den Dingen, die der Kai gerade gesagt hat. Das bleibt nicht aus und ist sicherlich nichts Spezielles, was nur auf uns zutrifft, sondern wahrscheinlich bei jedem von euch da draußen passiert. Kai, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich glaube, du wolltest noch ein kleines Gewinnspiel machen.
Genau, ich wollte noch ein Gewinnspiel machen. Das kommt jetzt ganz am Ende. Ich habe noch zwei Dinge möchte ich noch sagen. Das eine ist, das Gewinnspiel kommt gleich. Das eine ist, wenn ihr mal Lust habt, das Ganze hier zu erfahren, wie das funktioniert bei Seibert, dann möchte ich euch sehr, sehr gerne einfach mal einladen. Schreibt mir doch einfach direkt auf LinkedIn oder unter modernwork@seibert.group und kommt einfach mal vorbei. Wir haben immer wieder Leute, andere Firmen, die herkommen. Ihr könnt auf einen Kaffee vorbeikommen, ihr könnt auf ein Mittagessen vorbeikommen, ihr könnt auch einfach gerne mal einen Tag hier im Büro arbeiten und wir reden einfach mal so ein bisschen und tauschen uns mal aus. Und ich teile gerne die Erfahrungen, wie wir hier arbeiten. Ihr könnt eure Erfahrungen teilen. Wir gucken einfach mal, was wir voneinander lernen können, weil das ist das, was wir auch sehr, sehr häufig machen. Wir sind ja auch nicht selbst auf all diese Ideen gekommen, sondern wir haben uns viel mit anderen Organisationen ausgetauscht dazu und haben dadurch dann auch viele Dinge gelernt, dann wieder Dinge ausprobiert, wieder gelernt, hinterfragt, ausgetauscht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen der Aufruf, wenn ihr mal Lust habt, das ja auch mal live zu erleben, auch gerne mal herzukommen. Vielleicht auch hier neben dem Kai und mir zu sitzen, auch einen Podcast aufzunehmen, seid ihr auch sehr, sehr gerne eingeladen. Oder wenn ich mal zu euch kommen soll, dann mache ich auch das sehr, sehr gerne. Solange der Kaffee bei euch auch lecker ist, komme ich sehr, sehr gerne. Schreibt mir dazu, wie gesagt, an modernwork@seibert.group und schreibt mir auf jeden Fall auch an die E-Mail-Adresse, wenn ihr das Buch vom Kai einmal gewinnen wollt, weil ich verlose ein Exemplar an den oder diejenige, die mir schreibt, welche Schritte sie schon in der aktuellen Zusammenarbeit Richtung moderne Arbeitsformen gemacht hat. Also überlegt euch doch mal, wie arbeitet ihr gerade so, vor welchen Stolpersteinen steht ihr. Müsst ihr jetzt keinen Roman schreiben, mir reichen auch 3, 4, 5 Sätze. Aber schreibt mir doch einfach mal, wo steht ihr gerade, was passiert bei euch gerade so Positives, was vielleicht auch Negatives, welche Herausforderungen habt ihr da. Könnt mir auch gerne auf LinkedIn schreiben, ansonsten einfach an modernwork@seibert.group. Und ja, ich werde ein Buch davon an allen Einsendungen verlosen und euch dann sehr, sehr gerne nach Hause schicken. damit ihr eure Reise Richtung Selbstorganisation einmal hierüber starten könnt. Zumindest wenn ihr die 460 Seiten einmal durchgelesen habt und dann hoffentlich noch mehr wisst, als wir hier gerade in dem Podcast besprochen haben. Kai, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast für die Doppelfolge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen habt wieder was gelernt. Bewertet sehr gerne den Podcast, wenn ihr das getan habt und wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir.
Ich kann tatsächlich nur sagen, danke für die Einladung. Mir hat das Gespräch mega viel Spaß gemacht. Ich hätte auch gerne noch mehrere Stunden mit dir diskutiert und hoffentlich auch noch die Gelegenheit dazu. Aber dann abseits von diesem Podcast, wir setzen es mal in einem anderen Rahmen gerne fort.
Das werden wir ganz bestimmt. Vielen Dank und tschüss.
Ciao, ciao.